Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den Problemen mit Eis und Schnee bei der Bahn hat Vorstandschef Grube Besserung in Aussicht gestellt. Er musste heute den Verkehrsministern der Länder Rede und Antwort stehen. Als Grund für die Zugausfälle und Verspätungen nannte Grube vor allem die extremen Wetterlagen. Er räumte aber auch ein, dass dem Unternehmen Züge fehlen. Die Verkehrsminister fordern, mehr Geld in den laufenden Betrieb zu investieren.
Dieser Winter hat die Bahn kalt erwischt. Im Winter davor war es nicht viel anders. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit des Schienenverkehrs sei verloren gegangen. Das musste sich der Bahnchef vor den versammelten Verkehrsministern heute anhören.
Zum großen Teil muss man sagen, ist es verloren gegangen, auch durch Defizite, die abstellbar sind. Das heißt die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt Werkstattkapazitäten, das heißt Reservekapazitäten für den Winter. Alles das ist angesprochen worden.
Der Bund, so die Forderung der Länder, solle der Bahn genügend Geld bereitstellen, wenn es sein muss, auch aus den Gewinnen. 2011 muss das Unternehmen erstmals 500 Millionen Euro Rendite an den Staat zahlen. Rüdiger Grube macht keinen Hehl daraus, dass er dieses Geld gern für andere Zwecke nutzen würde.
Cash in the Tash is the name of the game. Wir brauchen noch viel Geld für die Infrastruktur. Und es ist kein Geheimnis, die Infrastruktur ist unterfinanziert.
Jährlich fehlen laut Grube 600 Millionen Euro für die Schienenwege. Aber auch bei Zügen muss investiert werden. Die Bahnfahrer auf Verschleiß. Es gibt kaum Zugreserven. Das will der Bund zusammen mit der Deutschen Bahn und den Herstellern ändern.
Es nützt nichts, wenn wir nun Gelder zur Verfügung stehen, in neues rollendes Material und wir dann in eine selbe Situation hineinlaufen, die wir jetzt haben. Es gibt einfach, aus welchen Gründen auch immer, zu viele Mängel im rollenden Material.
Das zu ändern braucht Zeit. So versteht sich, warum der Bahnchef zwar Verbesserungen versprach, aber keine Garantien für den nächsten Winter geben wollte.
Im Dioxinskandal haben die Behörden in Schleswig-Holstein heute bei drei weiteren Proben erneut deutlich erhöhte Werte festgestellt. Eine Probe des Futterfettherstellers Harles und Jentsch habe den erlaubten Grenzwert um das 72-fache überschritten. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner forderte nach einem Krisentreffen mit Branchenvertretern mehr Kontrollen und schärfere Zulassungsbedingungen für Betriebe. Futtermittelhersteller warnten dagegen vor blinder Kontrollwut.
Freundlich, aber bestimmt. Die Ministerin will die Futtermittelhersteller in die Pflicht nehmen, denn der Dioxinskandal müsse Konsequenzen haben.
Ich erwarte von der Futtermittelwirtschaft, dass sie nicht nur aktiv zur Aufklärung des Geschehens beiträgt, sondern vor allen Dingen konkrete Vorschläge auf den Tisch legt, wie sie solche Fälle in Zukunft verhindern lassen.
Die Futtermittelhersteller fühlen sich zu Unrecht gerügt. Nicht sie, die Zulieferer seien schuld am Dioxinskandal. Und genau bei den Zulieferern müssten frühe Kontrollen auch ansetzen.
Wir wollen, dass zumindest in der Vorstufe, in unserer Vorstufe, das heißt bei unseren Lieferanten, dass dort genauere Kontrollen stattfinden, dass permanente Eigenuntersuchungen stattfinden.
Die Ministerin will mehr. Die Zulassungspflicht für Futtermittelbetriebe soll verschärft. Futterfette und technische Fette nicht in derselben Anlage produziert werden. Doch auch das reiche nicht, sagen Verbraucherschützer.
Es muss mehr Druck in der ganzen Kette erfolgen, zum Beispiel auch durch mehr staatliche Kontrollen. Ich meine, wofür zahlen wir Steuern? Und die Lebensmittelsicherheit ist eine Aufgabe des Staates.
Die Herkunft des Dioxins in Futtermitteln ist bisher noch nicht geklärt. Für Ministerin Aigner ist es der erste große Lebensmittelskandal. Sie muss nun das Vertrauen von Verbrauchern und Landwirten zurückgewinnen. Das geht am besten im Europäischen Verbund, sagen Experten. Denn bislang ist nicht verbindlich geregelt, was in Futtermittel hinein darf.
Die SPD will als Partei des Fortschritts in die 7 Landtagswahlen 2011 ziehen. Mit dieser Botschaft meldete sich heute der Vorsitzende Gabriel zu Wort auf der traditionellen Vorstandsklausur zum Jahresauftakt. Grundlage für diesen Kurs soll ein sogenanntes Fortschrittsprogramm sein, über das in Potsdam beraten wird. Angestrebt wird eine gerechtere Verteilung zugunsten von Beziehern kleiner und mittlerer Einkommen.
Nach vorne drängt es den SPD-Vorsitzenden nach bitteren Niederlagen der Vergangenheit. Gabriel will den alten Fortschrittsbegriff für die Partei neu beleben.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie wir wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt wieder zueinander bekommen, weil der sich entkoppelt hat.
Die Analyse, Deutschland ist ungerechter geworden. Deswegen diskutiert die SPD Entlastung mittlerer und geringer Einkommen von Sozialabgaben, Streichung des Ehegattensplittings, mehr Geld für Bildung, Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 49%. Das bedeutet Umverteilung.
Wir werden die Lastenverteilung auch anders vornehmen müssen als in der Vergangenheit. Das heißt, wir werden ganz sicherlich auch eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes vornehmen müssen als einem Instrument von vielen.
Sein zuweilen sprunghafter Führungsstil war zuletzt auch parteiintern kritisiert worden. Heute hingegen Rückendeckung.
Wir müssen unsere eigene Arbeit, das gilt für den Parteivorsitzenden wie den Fraktionsvorsitzenden, immer wieder auch selbstkritisch beleuchten. Aber ich sage auch, das, was ich da manchmal lese in der Presse, übertreibt auch heillos.
Am Abend wird hinter verschlossenen Türen weiter diskutiert.
Gabriels Kurs Fortschritt und Gerechtigkeit findet erkennbar Zustimmung. Entscheidend für die SPD werden allerdings Wahlerfolge in diesem Jahr sein. Erste Bewährungsprobe ist die Hamburg-Wahl Ende Februar.
Für die Linkspartei stand bei ihrem Treffen zum Jahresauftakt die Kommunismusdebatte im Zentrum. Denn Äußerungen der Vorsitzenden Lötsch hatten nicht nur harsche Kritik anderer Parteien ausgelöst, auch in den eigenen Reihen wurde kontrovers diskutiert. Die Parteispitze bekräftigte heute, die Linke sei keine kommunistische Partei, ihr Ziel bleibe ein demokratischer Sozialismus.
Draußen wird die Zeitung verteilt, in der Gesine Lötsch vor einer Woche Wege zum Kommunismus aufzeigte. Trotz der massiven Kritik, auch aus den eigenen Reihen, distanziert sich die Parteichefin nicht von dem Artikel. Sie spricht von einer Diffamierungskampagne und stellt klar, worauf es ihr politisch ankommt.
Wir dürfen nicht die alltägliche Illusion verbreiten, dass wir im Kapitalismus die grundlegenden Probleme der Menschheit lösen können. Wir brauchen eine andere Gesellschaft. Wir brauchen den demokratischen Sozialismus.
Gar nicht glücklich über den Lötsch-Aufsatz dagegen die Genossen, in deren Bundesländern demnächst gewählt wird.
Bei mir in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz und überhaupt im Süden gibt es natürlich ziemlich wenige Menschen, die den Weg zum Kommunismus finden wollen. Insofern war das eine sehr unglückliche Äußerung.
Es gibt bei uns in Sachsen-Anhalt keine Debatte um den Kommunismus in irgendeiner Form. Ich lehne das auch ausdrücklich ab, das sage ich mit aller Deutlichkeit, weil ich das für auch eine inhaltlich falsche politische Argumentation und Zielstellung halte.
Eigentlich sollte 2011 ja ein Jahr des Aufbruchs werden. Unter anderem ist ein neues Parteiprogramm in Arbeit. Doch nun sieht sich Gregor Gysi genötigt, vor allem zu erklären, was die Linkspartei nicht ist.
Wir waren keine kommunistische Partei, wir sind keine kommunistische Partei und wir werden auch keine kommunistische Partei werden. Das ist entscheidend und diese Botschaft können wir der Bevölkerung mitteilen.
Auch für seine Partei hat Gysi eine Botschaft. Zum Führungsduo Klaus Ernst und Gesine Lötsch gäbe es keine Alternative bis 2012. Bis dahin seien die schließlich gewählt.
Keine Personaldebatten gibt es bei den Grünen. Diese sehen 2011 als Jahr der Chancen, hoffen auf gute Ergebnisse bei den anstehenden Landtagswahlen und beraten auf ihrer Vorstandsklausur in Wörlitz in Sachsen-Anhalt über den dafür notwendigen Kurs. In Baden-Württemberg und Berlin, so Grünen-Chefin Roth, spiele die Partei erstmals in ihrer Geschichte auf Sieg und wolle die Regierung bilden.
Die deutschen Beamten haben Bund, Länder und Kommunen zu größeren Anstrengungen beim Schuldenabbau aufgefordert. Auf ihrer Jahrestagung in Köln schlugen Beamtenbund und Tarifunion unter anderem vor, Altschulden aus dem Haushalt auszugliedern. Zugleich bekräftigten sie ihre Forderung nach Einkommensverbesserungen für die etwa 800.000 Angestellten der Länder. Anfang Februar beginnen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Entwicklungsminister Niebel hat dem Jemen weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Bei Gesprächen in der Hauptstadt Sanaa drängte er zugleich auf Reformen und einen Dialog der Regierung mit der Opposition. Deutschland unterstützt den Jemen mit rund 40 Millionen Euro im Jahr und ist damit eines der wichtigsten Geberländer. Sorge bereitet der Bundesregierung der Terrorismus im Land.
Das Tor zur Altstadt Sanaas. In der jemenitischen Hauptstadt ist die Sorge der Sicherheitsbehörden vor Anschlägen groß. Checkpoints in der ganzen Stadt. Erst vor ein paar Tagen zwei Anschläge, mutmaßlich von Al-Qaida im Jemen. Nach führenden islamistischen Terroristen wird gefahndet. Entwicklungsminister Niebel will mit langfristigen Projekten dem Terrorismus im Jemen den Nährboden entziehen.
Nun allein die militärische und polizeiliche Beantwortung der Gewaltakte wird nicht ausreichen. Die Situation im Jemen ist sehr fragil, aber wenn man zeitnah sich mit den Problemen beschäftigt und versucht, die Perspektiven für die Menschen zu vergrößern, dann hat man noch eine Chance, das Land nicht zu verlieren.
Perspektiven für die Menschen schaffen, schwierig in einem Land, in dem die Staatsregierung in weiten Teilen keinen Einfluss mehr hat, der Jemen droht zu zerfallen. Das Land zählt zu den ärmsten der Welt. Das wohl drängendste Problem, Wassermangel. In diesem Dorf, eine Stunde von der Hauptstadt entfernt, wurde mit deutscher Hilfe eine Zisterne angelegt und Filter verteilt. Denn sauberes Trinkwasser gibt es in vielen Regionen gar nicht.
Die schwerwiegendste Konsequenz ist natürlich wirklich, dass die Leute sich nicht mit hygienisch einwandfreiem Wasser versorgen können. Das heißt, dass also wirklich auch sehr viel, gerade hier im ländlichen Bereich, sehr viele Leute krank werden aufgrund des Wassers.
Das Land mit Entwicklungsprojekten zu stabilisieren, ist schwierig. Angesichts der Sicherheitslage dürfen ausländische Helfer nicht mehr im ganzen Land reisen. Manche Projekte können nicht fortgeführt werden.
Die Regierung in Sanaa muss selbst für mehr Stabilität im Land tun, insbesondere im Kampf gegen Terrorismus und Fundamentalismus. Bislang hat sie Al-Qaida eher instrumentalisiert, anstatt wirksam bekämpft. Die Bundesregierung sollte deshalb, so Beobachter, weitere finanzielle Hilfen von konkreten Fortschritten im Jemen abhängig machen.
Bundesaußenminister Westerwelle hat zum Abschluss seiner Afghanistan-Reise die deutschen Soldaten im Norden des Landes besucht. Im Feldlager Kunduz dankte er ihnen für ihren Einsatz, der so wörtlich gefährlich und entbehrungsreich sei. Außerdem gedachte er der 45 in Afghanistan getöteten deutschen Soldaten. Westerwelle betonte, er setze auf eine breite Mehrheit bei der Verlängerung des Mandats. Darüber wird der Bundestag Ende Januar abstimmen. Ende des Jahres solle dann der schrittweise Abzug beginnen, wenn die Sicherheitslage dies zulasse. Nach dem Anschlag auf die US-Kongressabgeordnete Giffords sollte der Attentäter heute einem Richter vorgeführt werden. Der 22-Jährige hatte Giffords am Samstag in den Kopf geschossen. Die Politikerin überlebte den Anschlag, 6 Menschen wurden jedoch getötet. Das Motiv für den Anschlag ist immer noch unklar. Der Schütze gilt als psychisch instabil.
Mit einer Schweigeminute haben heute viele Amerikaner an die Opfer des Anschlags erinnert. Zu dem Gedenken hatte US-Präsident Obama aufgerufen, der selbst vor einem Seitenflügel des Weißen Hauses ihn hielt. Kongressabgeordnete versammelten sich auf den Stufen des Kapitols. An Bundesgebäuden im ganzen Land wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt.
Im Südsudan strömen weiter Tausende zu den Wahlurnen, um über die Unabhängigkeit abzustimmen. Der zweite Tag des Referendums wurde jedoch überschattet von Meldungen über neue Gewalt. An der Nahtstelle zum islamisch ausgerichteten Norden soll es zu Kämpfen zwischen arabischen Milizen und Stammeskriegern gekommen sein. Berichtet wird von mehr als 30 Toten in der Umgebung der Stadt Abyei. Mit der Volksabstimmung wird sich entscheiden, ob der christlich geprägte Süden einen eigenen Staat gründen kann.
In mehreren Regionen Deutschlands sind durch Tauwetter und Regen die Pegelstände der Flüsse gestiegen. In Koblenz am Zusammenfluss von Mosel und Rhein war am Nachmittag der Höchststand des Wassers erreicht. Viele Menschen können ihre Wohnungen nur noch über Stege und mit Booten erreichen. Am Oberlauf der Mosel, wo das Wasser meterhoch stand, hat sich die Situation entspannt.
Für die besten Fußballer der Welt, Frauen, Männer und erstmals auch Trainer, gibt es seit heute nur noch eine Auszeichnung, den FIFA Ballon d'Or.
Weltfußballtrainerin des Jahres ist Silvia Knight. Deutschlands Nationaltrainerin, die bereits Welt- und Europameistertitel feiern konnte, wurde heute für ihre einzigartigen Erfolge in Zürich ausgezeichnet. Beste Fußballerin wurde zum 5. Mal in Folge Marta. Die Brasilianerin gewann vor den beiden Deutschen Birgit Prinz und Fatmire Bayramay. Bei den Männern triumphierte Lionel Messi. Der Argentinier vom FC Barcelona wurde 2010 spanischer Meister und zum 2. Mal Weltfußballer des Jahres.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 11. Januar.
Morgen bestimmt das Tief über der Nordsee unser Wetter. Es sorgt von Westen für Regen, Schnee und Glätte. Im Verlauf der Woche geht es dann unbeständig und sehr mild weiter. Die Nacht verläuft weitgehend trocken, ein paar Schneeflocken oder Regentropfen fallen am ehesten im Südosten. Am Tag in der Osthälfte Sonne und Wolken, vor allem im Südosten hält sich zäher Nebel. Von Westen ziehen dichte Wolken heran, sie bringen zunächst leichten Schneefall bis ins Flachland. Der Schnee geht jedoch bald in Regen über, auch mit gefrierendem Regen muss kurzzeitig gerechnet werden. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten sowie Richtung Westen weht er frisch, im Schwarzwald einzelne Sturmböen. Heute Nacht 1 Grad im Süden und minus 7 Grad im Mittelgebirgsraum. Am Tag 0 Grad im äußersten Norden und 7 Grad im Südwesten. Die Aussichten. Im Laufe des Mittwochs von Westen neue kräftige Regenfälle, anfangs auch Schnee. Die Schneefallgrenze steigt an. Am Donnerstag regnet es kräftig, am wenigsten jedoch im Nordosten. Am Freitag in der Nordhälfte dichte Regenwolken, weiter im Süden ist es teilweise freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr. Darin Winterchaos bei der Bahn, Fragen von Tom Buru an Vorstandschef Rüdiger Grube und Hoffnung in Detroit. Deutsche Autobauer wittern ihre Chance.